Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Institutes. Außerdem greifen wir eine Frage auf, die zwar nicht neu ist, aber aktuell wieder viele Anleger spaltet. Ist Bitcoin das neue Gold? Wir haben Donnerstag, den 7. März und ich bin Anis Mitschijewitsch. Wertspeicher, Inflationsschutz, Krisenwährung. Die Assetklasse Gold hat viele Namen. Doch seit dem Siegeszug des Bitcoins hat das altehrwürdige Tauschmittel ernsthafte Konkurrenz bekommen. Denn all diese Eigenschaften werden auch der größten und ältesten Kryptowährung der Welt zugeschrieben. Doch es gibt noch mehr Parallelen. Sowohl der Bitcoin als auch Gold haben diese Woche neue Rekordstände erreicht. Doch was ist jetzt das bessere Investment? Kommt drauf an, sagt meine Kollegin Judith Henke, die Gold und Bitcoin in verschiedenen Kategorien miteinander verglichen hat. Wie sich die beiden Anlageklassen sogar ergänzen können, das verrät sie uns im zweiten Teil der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir über die neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Institutes. Und die fällt leider düster aus. Denn Deutschland droht das zweite Rezessionsjahr in Folge. Über die Gründe für den wirtschaftlichen Abstieg spreche ich heute mit dem HRI-Ökonom Dennis Huchzermeier. Doch vorher gibt's erstmal das Marktupdate. Ja, und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Anke Rezma. Hallo Anke.
Hallo Arnes.
Ja, heute stand natürlich die Zinssitzung der EZB im Fokus. Eine Zinssenkung war im Vorfeld zwar nicht erwartet worden, aber zumindest weitere Hinweise auf den möglichen Zeitpunkt. Wissen die Investoren jetzt mehr?
Zumindest könnte man das meinen, denn der DAX und auch die anderen führenden europäischen Indizes, die haben nach der EZB-Entscheidung, nach der Entscheidung der Notenbanker, einen kleinen Sprung vollzogen. Und beim deutschen Leitindex führte das halt dazu, dass er auf ein neues Rekordhoch geklettert ist, nämlich bis auf 17.847 Punkte, zumindest jetzt heute Nachmittag kurz nach vier war das der neue Rekord. Der führende Eurozonenindex Eurostoxx 50, der ist ebenfalls so um knapp rund 1% gesprungen auf unter 5.000 Punkte. Also ja, man könnte meinen, die Anleger haben ein wenig an Hoffnung gewonnen. Und ja, die EZB hat ja, wie du schon gesagt hast, den Leitzins bei 4,5% belassen und auch den wichtigen Einlagenzins für Banken, die überschüssiges Geld bei der Notenbank parken können, bei 4%. Aber sie haben eben ihre Prognosen, ihre Projektionen, wie sie das nennen, kundgetan. Und daraus lässt sich eben schließen, dass die Notenbanker der Meinung sind, dass die Inflation so langsam an ihre Zielmarke von 2% näher kommt. Im Februar war die Inflation ja bei 2,6% in der Eurozone. Und die Notenbanker erwarten jetzt eben, dass in diesem Jahr die Inflation auf 2,3% sinkt. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger, als sie noch im Dezember erwartet haben. Also es geht so ein bisschen weiter runter bei der Inflation. Und die wichtige Kernrate, das ist die Inflation ohne die stark schwankenden Lebensmittelpreise und Energiepreise, die ist auch wird auch ein bisschen weiter sinken nach Ansicht der Notenbanker auf 2,6% in diesem Jahr. Und ja, das macht halt zuversichtlicher. Die Wachstumsprognosen haben die EZB-Banker ein bisschen runtergenommen auf 0,6% für dieses Jahr. Und sie sind ja bis jetzt zögerlich, weil sie halt Lohndruck feststellen in der Eurozone, der ist mehr als 4%. Und ja, deswegen haben sie ihrer Ansicht nach noch nicht begonnen mit den Zinssenkungen. Und sie haben natürlich auch nichts Konkretes gesagt dazu, wann sie damit beginnen und wie viele Zinsschritte sie machen. Aber die Analysten rechnen weiter damit, dass es im Juni losgeht. Und das ist eben dann auch eine gute Nachricht gewesen für die Anleger.
Ja, bleiben wir mal bei der Geldpolitik. Gestern gab es ja auch noch eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell vor US-Abgeordneten. Waren da spannende Aussagen dabei?
Ja, da gab es auch etwas Zuversichtliches. Jerome Powell hat natürlich auch nicht gesagt, wann die Fed mit der Lockerung der Geldpolitik konkreter wird und die Zinsen senkt, aber hat zumindest betont, dass die Fed diesen wichtigen geldpolitischen Kurswechsel in diesem Jahr auf dem Radar habe. Und das ist ja auch schon eine relativ klare Aussage, dass in diesem Jahr was passiert. Und auch das hat die Aktienmärkte schon etwas beflügelt. Gestern Abend noch an der Wall Street und auch heute ist die Stimmung an der Wall Street relativ positiv. Die Märkte sind auch im Plus, die Indizes sind auch im Plus in den Handel gestartet.
Und heute gab es natürlich auch wieder eine ganze Reihe von Unternehmen, die Zahlen vorgelegt haben. Welche Einzelwerte können wir denn heute rausgreifen?
Ja, da gab es wieder Licht und Schatten. Einige große Unternehmen, wichtige Unternehmen haben Bilanzen vorgelegt. Conti, der Autozulieferer, der hat zwar eine höhere Dividende in Aussicht gestellt, konnte aber trotzdem nicht punkten. Die Aktien, die sind um bis zu 3% gesunken, denn der Betriebsgewinn und die Umsätze im vergangenen Jahr sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das Unternehmen ist ja auch dabei, umzustrukturieren, ist in einer schwierigen Phase und das geht natürlich nicht am Aktienkurs vorbei. Auch Brenntag, der Chemikalienhändler aus dem DAX, der ist sozusagen durchgefallen mit seinen Zahlen bei den Investoren. Die haben eine verhaltene Nachfrage berichten müssen und das operative Ergebnis und der Umsatz sind zurückgegangen und die Aktien sind um mehr als 4% in der Spitze gefallen. Auch im Index für die mittelgroßen Werte, da gab es einen richtigen Kurseinbruch, nämlich bei Hugo Boss, dem Modekonzern. Die Aktien sind um bis zu 20% in den Keller gefallen, kann man sagen. Die haben einen Ausblick unter den Erwartungen vorgelegt und Anleger damit regelrecht verschreckt. Hugo Boss rechnet in den kommenden Jahren mit einem deutlich langsameren Wachstum und sie haben ihr mittelfristiges Umsatzziel in Frage gestellt. Und das ist natürlich ein Alarmsignal für Anleger. Da setzt dann oft so eine Flucht aus den Aktien ein. Ja, Lufthansa hat auch Zahlen vorgelegt. Die Aktien, die schwankten hin und her und sind unterm Strich jetzt auch so mehr als 1% im Minus. Die Fluggesellschaft, die versucht nach starkem Wachstum im letzten Jahr ihren Gewinn, obwohl die Kosten gestiegen sind, auf dem hohen Niveau zu halten. Und ja, die Stimmung wurde natürlich getrübt, auch an den Märkten, weil das Lufthansa-Personal streikt und das sicherlich da auch noch weiter Ausstände geben wird beim Bodenpersonal. Das sorgt natürlich dann nicht für gute Stimmung.
Und dann gab es noch News von einem Unternehmen, über das wir hier auch schon das eine oder andere Mal im Podcast gesprochen haben, und zwar Novo Nordisk mit ihrer Abnehmspritze.
Ja, genau. Die sind ja mit ihrer Abnehmspritze Wegovy, hat der Aktienkurs ja richtig durchgestartet. Und jetzt gibt es erste Studienergebnisse zu einem neuen Abnehmmittel, das heißt Amycretin. Und da haben Testpersonen wohl nach 12 Wochen schon gut 13% an Gewicht verloren, hat Novo Nordisk beim Kapitalmarkttag mitgeteilt. Und das kam halt sehr gut an. Also die Aktie ist um mehr als 7% hochgesprungen an der Börse in Kopenhagen.
Also wenn Elon Musk demnächst noch schlanker aussieht, dann wissen wir, woran das liegt. Anke, vielen Dank für das Marktupdate.
Gerne.
Und dann habe ich auch noch eine Nachricht für Sie, die nichts direkt mit den Märkten zu tun hat, die wir Ihnen aber nicht vorenthalten möchten, weil wir gerade hier im Podcast auch mehrfach über das Thema berichtet haben. Es geht um den österreichischen Immobilieninvestor René Benko. Heute hat er vor Gericht einen Eigenantrag auf Insolvenz als Einzelunternehmer gestellt. Das bestätigte eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck dem Handelsblatt auf Nachfrage. Die Kronenzeitung hatte zuerst darüber berichtet. Die Insolvenz als Einzelunternehmer ist keine klassische Privatinsolvenz. Trotzdem haftet Benko auch in diesem Fall mit seinem kompletten Privatvermögen. Nun muss das Gericht über den Insolvenzantrag entscheiden. Das werde der Insolvenzrichter in den kommenden Tagen tun, sagte die Gerichtssprecherin dem Handelsblatt. Ja, und an der Stelle auch nochmal ein anderer aktueller Hinweis. Anlässlich des Weltfrauentags haben wir diesen Freitag, also morgen, ein kleines Special geplant. Finanzexpertin Margarete Honisch vom Finanzblog Fortuna Lista wird in der Folge zu Gast sein und beantwortet da ihre Fragen zum Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Ganz egal, ob es um Ihr Depot, den Rentengap oder andere Fragen rund um das Thema Geldanlage geht. Was wollten Sie schon immer mal dazu wissen? Schicken Sie uns Ihre Fragen dazu bis heute 22 Uhr an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns schon drauf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und jetzt sprechen wir über die neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Institutes. Ich freue mich, dass einer der Autoren hier bei uns im Studio ist, und zwar der HRI-Ökonom Dennis Huchzermeier. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Arnis, ich freue mich auch.
Ja, weniger schön sind eure Konjunkturerwartungen für das laufende und das kommende Jahr. Die sind sogar ziemlich düster, muss man sagen. Was kommt denn auf die deutsche Wirtschaft zu?
Ja, in der Tat, sie sind nicht wirklich schön. Also wir sagen für dieses Jahr ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft voraus, und zwar um 0,2%. Das wäre dann mit dem vergangenen Jahr 2023 schon das zweite Rezessionsjahr in Folge. Und ähnlich wie in dem Winterhalbjahr des vergangenen oder vorvergangenen Jahres wird es auch in diesem Winterhalbjahr wahrscheinlich wieder eine technische Rezession geben, also zwei negative Quartale hintereinander. Vierte Quartal 2023 und jetzt das laufende Quartal wird auch wieder negativ sein. Dann haben wir eben diese technische Rezession, und ehrlicherweise glauben wir nicht, dass es im nächsten Jahr, in 2025, dann signifikant besser wird, sondern das Wachstum wird auch da mau bleiben.
Ja, man kann sagen, im Gegensatz zum IFO-Institut, die glauben nämlich, dass es 2025 signifikant besser wird. Die haben am Mittwoch ihre Konjunkturprognose vorgelegt. Darin gehen sie für 2025 von einem Wachstum von 1,5% aus und ihr ja nur von 0,2%. Für das laufende Jahr sind sie auch ein bisschen optimistischer. Die gehen von 0,2% Wachstum aus und ihr von einer Schrumpfung von 0,2%. Wie erklärst du dir diesen Unterschied?
Genau, also der Unterschied liegt ja vor allem im kommenden Jahr, und das IFO-Institut, wie auch manch andere Institut, geht halt davon aus, dass wir im kommenden Jahr eine Art Aufholeffekt bekommen werden. Das ist dann wieder so auf den Normalpfad, der in der Vergangenheit häufig lag, das Wachstum in der Größenordnung von 1,5% im Trend. Das glauben wir allerdings nicht. Diesen Aufholeffekt, der wird schon sehr lange prognostiziert, im Grunde seit der Corona-Pandemie, den es nach dem Corona-Einbruch auch erst gab, aber dann ist es letztendlich in Deutschland mehr oder weniger, ich sag mal, seitwärts gelaufen. Wir glauben das nicht aufgrund verschiedener strukturellen Effekte, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch mit drauf, denn das Trendwachstum hat sich verlangsamt und geht in Deutschland auch in den nächsten Jahren noch signifikant zurück.
Ja, über die strukturellen Aspekte sprechen wir gleich. Ich möchte nur nochmal an der Stelle zusammenfassen. Also es heißt, aus eurer Sicht droht das zweite Rezessionsjahr in Folge, und daran anschließend dann auch die Frage, heißt das dann auch, dass wir in Sachen Wachstum auch in diesem Jahr das Schlusslicht unter den großen Volkswirtschaften bleiben?
Ja, das sieht tatsächlich so aus. Keine andere Volkswirtschaft als die deutsche, die vergleichbar sind mit den deutschen, ist tatsächlich so stark in den internationalen Handel, in den Freihandel eingebunden. Und dieser Freihandel, man merkt es ja mittlerweile, gerät unter Druck. Protektionismus sind so Schlagwörter, die wieder salonfähig geworden sind. Deglobalisierung geistert so durch die Medien. Und nach unserer Prognose wird die deutsche Wirtschaftsleistung Ende 2025 ungefähr 0,7% höher liegen als vor Ausbruch der Corona-Pandemie, also seit Ende 2019. Ja, und wenn man das jetzt mal in internationalen Vergleich setzt, die spanische wird ungefähr 6% höher sein, die italienische ungefähr 5%, auch die französische so 4,5-5% und die USA sogar rund 11% höher Ende 2025 als vor Ausbruch der Pandemie. Dann nehmen sich die Deutschen mit 0,7% doch sehr mickrig aus.
Oder wie Bert Rörup es formulieren würde, das Geschäftsmodell von Deutschland funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Was sind denn die Hauptgründe für diesen wirtschaftlichen Abstieg, den Deutschland gerade erlebt?
Also ich habe es ja gerade schon gesagt, einer der Hauptgründe ist halt das Problem mit dem Freihandel, das wir momentan haben. Dazu kommt dann eben noch, dass durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dass die billige Energie, die wir aus Russland bezogen haben, letztendlich weggefallen ist und unsere Energiepreise, die damals schon relativ hoch waren, jetzt heute nochmal signifikant höher sind, auch wenn sie schon wieder durchaus bedeutend zurückgekommen sind. Das spielt natürlich auch noch eine wesentliche Rolle. Und China als lange Zeit florierender Absatzmarkt ist auch mehr binnenwirtschaftlich orientiert, kämpft sogar zum Teil mit einer Deflation, während wir ja in unseren Teilen eher noch von Inflation sprechen. Das sind wesentliche Gründe. Und durch den Angriffskrieg Russlands ist eben auch diese Friedensdividende weggefallen. Das heißt, wir müssen selber sehr viel mehr von unserem Geld in Investitionen in Rüstungsgüter stecken. Auch weil die USA nicht mehr so als Schutzpatron Deutschlands und Europas auftreten, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Was passiert, wenn Donald Trump im Herbst Präsident wieder werden sollte, möchte ich jetzt mal gar nicht an die Wand malen. Und zusätzlich fehlt dann der deutschen Politik noch eine konsistente, wirkliche Strategie, wie sie mit diesen Problemen umgeht. Ja, dazu zu der Deglobalisierung kommt dann noch die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Nicht nur in Deutschland, sondern letztendlich weltweit. Ja, und wir haben in Deutschland ein signifikantes demografisches Problem. Und die Antworten darauf fehlen letztendlich. So ein verlässlicher Rahmen, der für Investitionsentscheidungen, für Konsumentscheidungen nötig sind, der fehlt. Und wenn man dann überlegt, dass allein der private Konsum ungefähr die Hälfte, gut die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts ausmacht und der schwächelt, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht gerade förderlich ist für das Wachstum.
Ja, absolut. Also man kann insgesamt sagen, dass in 16 Jahren Merkel-Regierung auf einige falsche Pferde gesetzt wurde, wobei es natürlich im Nachhinein immer einfach ist, sowas festzustellen. Aber gerade die billige Energie aus Russland und sozusagen die immer stärkere Vernetzung mit China erweisen sich doch jetzt als großes Problem.
Das ist in der Tat so. Also rückblickend, klar, ist man immer geneigt, die Fehler zu erkennen. Aber es wurden viele Probleme zumindest liegen gelassen und nicht angegangen. Das kann man schon konstatieren.
Genau. Natürlich auch, was beispielsweise strukturelle Arbeitsmarktreform geht etc. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Kann man denn angesichts dieser Befunde noch von einer Konjunkturschwäche sprechen oder stecken wir schon mitten in einer strukturellen Krise?
Also manche Probleme sind sicherlich konjunkturell bedingt, aber das Wichtigere ist, glaube ich, dass wir viele strukturelle Probleme haben und das ist das Bedeutende. Denn wenn man sich die Entwicklung mal anschaut, ist sie vordergründig gar nicht so dramatisch. Wir sprechen jetzt über -0,2%, letztes Jahr waren es -0,3%. Das ist alles nicht gut, aber jetzt auch nicht wirklich so dramatisch. Aber das Problem ist tatsächlich die Struktur, die dahinter steht. Wir lesen jetzt gerade viel von Arbeitsplatzabbau in gerade Großkonzernen. Die Arbeitsplätze, die dort verloren gehen, das sind meistens gut bezahlte Jobs, häufig auch Industriearbeitsplätze, die wirklich gut bezahlt sind und die Bereiche, wo dann neue Jobs aufgebaut werden, das sind dann eher so Dienstleistungsbereiche, die nicht so gut bezahlt werden. Also da steckt auch ein struktureller Wandel dahinter, dass gut entlohnte Jobs durch schlecht entlohnte Jobs ersetzt werden.
Also die werden nicht äquivalent ersetzt.
Genau, ja. Nicht äquivalent ersetzt. Und man kann auch nicht jeden dieser Arbeitsplätze, jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin äquivalent umschulen, dass sie dann einen anderen dieser neu entstehenden Arbeitsplätze besetzen.
Also das heißt, wir haben gleichzeitig eine wachsende Arbeitslosigkeit und einen wachsenden Fachkräftemangel.
Genau, die Arbeitslosigkeit wächst langsam, aber sie wächst. Und wir haben gleichzeitig in vielen Bereichen Fachkräftemangel. Das ist so ein bisschen das Paradox, was da besteht.
Ja. Und wie kommen wir aus dieser Negativspirale wieder raus?
Also das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, das sind viele strukturelle Probleme, die kann man dann kurzfristig meistens auch nicht lösen. In der Vergangenheit war es zumindest bei konjunkturellen Schwächephasen so, dass uns die Auslandsnachfrage herausgezogen hat. Die Probleme habe ich ja vorhin schon geschildert. Also in China sieht es nicht so gut aus, in den USA läuft zwar noch einigermaßen, aber wie das mit den Zinserhöhungen, wie die da verdaut werden, muss man dann auch nochmal schauen. Auch die Euro-Wirtschaft, die Euro-Landwirtschaft hat im zweiten Halbjahr letzten Jahres eine kleine Schwächephase erlebt. Da gibt es im Moment auch noch nicht die großen Anzeichen, dass das endet.
Also darauf, vor allem wegen Deutschland, muss man sagen. Deutschland hat die Statistik runtergezogen.
Das stimmt in der Tat. Deutschland ist da tatsächlich das Schlusslicht. Mhm. Aber auch in anderen Ländern sah es nicht so gut aus. Aber besser als in Deutschland. Ja, also darauf können wir uns dann ehrlicherweise eben nicht verlassen. Wie gesagt, Protektionismus ist da. Wir haben einige Freihandelsabkommen als Deutschland oder vor allem als Europa, muss man ehrlicherweise sagen, nicht abgeschlossen. TTIP ist ja mal das Thema und auch Mercosur gerade wieder aktuell in der Diskussion. Und wenn wir diese Freihandelsabkommen schon abgeschlossen hätten als Europa, dann wären wir in einer auch anderen Lage, auch für den Fall, dass ein Donald Trump wieder US-Präsident werden würde, hätten wir andere Möglichkeiten. Ja, viele dieser Probleme, strukturellen Probleme, die ich auch vorhin genannt habe, mit Deglobalisierung, Dekarbonisierung der Wirtschaft und dem demografischen Wandel, lassen sich tatsächlich zumindest langfristig lösen. Nicht von heute auf morgen, aber langfristig. Die Konzepte sind da, liegen auf dem Tisch, müssen am Ende umgesetzt werden. Man muss den ersten Schritt vor dem zweiten machen und nicht umgekehrt, wie das manchmal aktuell der Fall ist, aber das geht. Was nicht wegzukriegen ist, ist halt die Demografie. Die Menschen, die uns jetzt fehlen, die fehlen uns und die werden, selbst wenn sie heute geboren werden würden, würden sie uns frühestens in 20 Jahren auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und dann ist der Großteil des demografischen Problems und der Reduzierung des Trendwachstums ist dann letztendlich schon erledigt.
Also viele große Themen, auf die wir jetzt leider nicht im Detail eingehen können. Aber dir, Dennis, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, und den Link zur HRI-Konjunkturprognose, den packen wir Ihnen natürlich auch in die Shownotes zur heutigen Folge. Ja, wir hatten das Thema bereits gestern im Marktbericht angeschnitten, aber heute wollen wir es nochmal vertiefen. Diese Woche sind sowohl der Bitcoin als auch Gold auf neue Allzeithochs geklettert. Und es gibt gute Gründe, die beiden Assetklassen miteinander zu vergleichen. Denn sowohl der Bitcoin als auch Gold gelten als Ersatzwährungen und werden von Anlegern gerne dafür genutzt, um sich gegen Inflation und Krisen abzusichern. Deswegen kommt es immer wieder auch zu hitzigen Debatten zwischen Bitcoin- und Goldjüngern, so auch diese Woche anlässlich der neuen Rekordstände. Meine Kollegin Judith Henke hat den Konkurrenzkampf auf Social Media verfolgt und sie erklärt uns jetzt auch, warum beide Assetklassen trotz einiger Parallelen immer noch so verschieden sind, dass sie sich im Depot nicht gegenseitig ausschließen. Ein Versöhnungsversuch, könnte man sagen. Hallo Judith.
Hallo Arnes.
Ja, der Bitcoin ist am Dienstag zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von $69.000 gestiegen. Am selben Tag stieg auch der Goldpreis auf ein neues Rekordhoch und markiert heute nun schon den dritten Rekordtag in Folge. Also es sind wirklich die Rekordwochen, sowohl am Aktienmarkt als auch in diesem Bereich. Und in der Spitze notierte Gold heute bei knapp 2.161 US-Dollar. Das nur noch der Vollständigkeit halber. Inwieweit hat diese Entwicklung die alte Rivalität zwischen Bitcoin-Anhängern und Gold-Fans wieder aufflammen lassen?
Also ich glaube, das ist einerseits so ein Generationenkampf. Goldanleger sind doch oft eher älter, Bitcoin-Anleger eher jünger. Und vor allem so ein Aufmerksamkeitsding. Die Medien berichten, wir ja auch, enorm viel über Bitcoin. Die Rallye ist ja auch deutlich beeindruckender prozentual. Gold knackt zwar einen Rekord nach dem anderen, aber der Anstieg ist natürlich nicht vergleichbar mit der Bitcoin-Rallye. Das heißt, klar, ist dann die Aufmerksamkeit eher bei Bitcoin. Das ärgert natürlich Goldinvestoren trotzdem. Ich meine auch, je mehr Berichterstattung über ein Asset, umso mehr Investoren interessieren sich vielleicht dafür. Ist vielleicht auch so ein Eigeninteresse, aus dem heraus dann so ein Konkurrenzkampf entsteht. Und hinzu kommt, dass Gold- und Bitcoin-Investoren oft aus demselben Grund in das Asset ihrer Wahl investieren und auch emotional sehr involviert sind, weil viele dieser Investoren haben so ein bisschen Angst, dass das aktuelle Geldsystem zusammenbricht oder es eine enorm starke Inflation gibt und wollen sich da eben absichern. Ob jetzt diese Furcht berechtigt ist oder nicht, dieses Thema ist ehrlich gesagt super komplex. Da könnte man wirklich einen eigenen Podcast zumachen, am besten mit einem Ökonomen. Das kommentiere ich jetzt mal einfach nicht.
Ja, absolut. Aber diese Emotionen sind ja diese Woche unter anderem auf X ausgebrochen und du hast das Ganze ja verfolgt. Was wurde denn da konkret gepostet?
Ja, es gibt einen Kryptokritiker, der heißt Peter Schiff und der hatte sich dann beschwert, dass quasi alle auf Bitcoin schauen und die Goldrallye verpassen. Und als dann Gold ein Allzeithoch erreicht hatte, hatte er irgendwie geschrieben, mal sehen, ob CNBC überhaupt darüber berichtet. Und unten drunter hatten dann auch so Bitcoin-Fans, man erkennt die immer, die haben diese Laseraugen auf X, also auf ihren Profilbildern. Und die haben dann irgendwie so sarkastisch drunter geschrieben, hier, have fun with your 5%. Von wegen, hey, wir haben die viel größere Rendite. Es war ganz lustig zu beobachten, ehrlich gesagt.
Ja, und dann kam ja auch prompt die Antwort von einem bekannten Investor. Mark Cuban heißt der. Was hat der gesagt?
Ja, er meinte, er würde Bitcoin jederzeit Gold vorziehen, tagtäglich quasi. Also er würde diese Entscheidung jeden Tag immer wieder aufs Neue treffen wollen. Ja, das hat dann natürlich die Goldfans geärgert.
Tja, und wir wollen das jetzt natürlich heute komplett ohne Emotionen machen und das Ganze zum Anlass nehmen, beide Assetklassen miteinander zu vergleichen. Könnte man denn sagen, und ich glaube, du hast es auch schon angeschnitten, dass eine Gemeinsamkeit zwischen Bitcoin und Gold darin besteht, dass sowohl der Bitcoin als auch Gold eine natürliche Knappheit aufweisen, die ihren Wert bestimmt?
Ja, das ist, glaube ich, auch so die wichtigste Gemeinsamkeit. Also letztes Jahr stieg zum Beispiel das Goldangebot um 3%. Das ist echt wenig. Also da kann man sagen, Gold ist quasi nicht inflationierbar. Und bei Bitcoin ist die Gesamtmenge sogar im Code fest einprogrammiert. Hier gibt es also eine absolute Knappheit. Vielleicht mal kurz für die Leute, die nicht die ganze Zeit über Bitcoin irgendwas lesen. So als Hintergrund, wie Bitcoin funktioniert. Also die Bitcoin-Guthaben und auch die Transaktionen, die werden in einem dezentralen Netzwerk verwaltet, also der Blockchain. Das ist im Prinzip so eine Kette hintereinander abgespeicherter Datensätze, die eben immer erweitert werden kann. Und wollen jetzt zwei Personen sich ja gegenseitig Bitcoin überweisen, dann wird diese Transaktion in einem Block veröffentlicht und der wird eben an das Netzwerk aller Computer gesendet, die an der Blockchain teilnehmen. Und ja, um diesen neuen Block zu berechnen, das erfordert eine enorme Rechenleistung. Und hier kommen eben die Miner ins Spiel. Das sind Leute, die Rechenzentren betreiben. Und die werden eben dafür, dass sie diese Blocks so aufwendig berechnen, belohnt mit neu geschaffenen Bitcoins. Ja, und die Anzahl der Bitcoins ist quasi begrenzt auf knapp 21 Millionen. Das heißt, die Miner erhalten schrittweise eine immer kleinere Bitcoin-Menge als Aufwandsentschädigung. Also mit jedem sogenannten Halving halbiert sich die Anzahl der Entlohnung und ja, das nächste Ereignis dieser Form steht Ende April an.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Genau, und das ist auch eine ganz gute Erklärung, zumindest eine der Erklärungen für die jüngste Bitcoin-Rallye und das neue Allzeithoch. Also da gab es natürlich die neu zugelassenen Bitcoin-ETFs in den USA, über die wir hier auch schon im Podcast gesprochen haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Hinfiebern auf dieses nächste Halving-Event, was natürlich auch den Kurs getrieben hat. Ja, man kann aber auch feststellen, dass trotz dieser Parallele, also mit Blick auf die Knappheit, es durchaus auch große Unterschiede gibt. Denn ich würde sagen, dass sich der Bitcoin im Alltag deutlich besser als Zahlungsmittel eignet. Denn man sieht ja auch so selten Leute mit Goldbarren an der Kasse bezahlen, oder? Wie siehst du das?
Naja, so teuer wie mittlerweile ein Wocheneinkauf ist, kann man sich das fast schon vorstellen. Aber mal im Ernst, genau hier...
Oh, das ist ein guter Konter, das ist ein guter Konter auf jeden Fall. Ja, Stichwort Inflation.
Ein Konter und direkt ein Beispiel, weil genau hier liegt das Problem. Je größer der Barren ist, ja, desto geringer ist der Aufpreis, also der Spread zwischen dem reinen Goldpreis und dem Ankaufspreis. Das heißt, je kleiner die Goldmenge, umso größer der Aufpreis. Das heißt, wenn man kleinere Summen mit Gold bezahlen möchte, dann hat man hohe Zusatzkosten. Das ist nicht effizient. Und bei Bitcoin ist das eben nicht der Fall. Und deshalb gibt es eben schon erste Läden, die Bitcoin annehmen, wobei das teilweise eher so ein Fanservice ist.
Mhm. Ja, ich meine, da gibt es natürlich auch kritische Aspekte, also Stichwort Umweltkosten, CO2-Ausstoß, Stromkosten etc. Darauf wollen wir jetzt in dieser Folge explizit nicht eingehen. Das möchte ich an der Stelle sagen. Also es gibt durchaus auch negative Aspekte an den Bitcoin-Transaktionen, auf die wir jetzt in diesem Vergleich nicht ganz konkret eingehen, denn es gibt ja noch eine ganze Menge anderer Kategorien, die wir erstmal vorher durchgehen können. Zum Beispiel den Faktor Volatilität. Und da sehen wir ja auch schon allein beim Blick auf diese Woche, wie volatil der Bitcoin ist. Denn nach Erreichen des Rekordhochs stürzte der Kurs von mehr als $69.000 erstmal ab Richtung $60.000. Danach ging es zwar wieder hoch, aber man kann trotzdem sehen, dass das eine Riesenvolatilität ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Goldkurs deutlich weniger Sprünge aufweist.
Ja, ganz genau. Der Goldpreis, der bewegt sich eher langsam, aber sicher nach oben in der langen Frist. Und deshalb ist Gold auch für risikoaverse Leute sicherlich die bessere Wahl und auch für Leute, die einen kurzfristigen Anlagehorizont haben. Ich nehme da immer gerne das Beispiel jemand, der so am Ende seines Erwerbslebens ist, der will bald in Rente gehen, der beginnt nochmal zu sparen, der braucht vielleicht das Geld in 5 Jahren, um sein Haus ja seniorenfreundlich umzubauen. Das kostet Geld. Und ja, das heißt, er braucht sein gespartes Geld bald wieder. Und das sollte dann auch nicht deutlich weniger wert sein. Hier ist Gold eben aufgrund der geringeren Volatilität eindeutig die bessere Wahl. Wer aber einen langfristigen Horizont hat und natürlich an die Erfolgsstory von Bitcoin glaubt, der ist dann eher ein geeigneter Bitcoin-Investor. Aber generell ist es eigentlich so ein bisschen, ja, unnötig, diese beiden Asset-Klassen gegeneinander auszuspielen. Man kann ja Gold und Bitcoin auch im Portfolio kombinieren und ja, vielleicht kann man sogar dann die einerseits mit Bitcoin eben ja auf eine hohe Rendite pokern, aber andererseits mit Gold so ein bisschen die Volatilität aus dem Portfolio nehmen. Vielleicht ergänzen sich die beiden Assets in Wirklichkeit sogar sehr gut.
Ja, guter Hinweis und auch guter Punkt mit der Rendite. Wie fällt denn der Renditevergleich zwischen Bitcoin und Gold aus?
Ja, also wenn wir jetzt einen Zeithorizont von mehr als 2 Jahren nehmen, also seit Anfang 2022, extra jetzt mal den Zeitpunkt gewählt, weil dann hat man auch so einen Bitcoin-Crash drin, Stichwort FTX-Pleite. Also da haben wir eben unterm Strich etwa ein Plus von ja so 70-80% bei Bitcoin und bei Gold sind das nur so knapp 20%. Aber eben bei Gold hatte man nicht diese krassen Einbrüche gehabt. Und das zeigt auch eigentlich ganz gut, dass dieser Spruch Rendite kommt von Risiko, ja, im Prinzip oft stimmt.
Und wir hatten ja zuletzt auch Jan Altmann von der BTC Group hier zu Gast im Podcast. Der hatte auch von einer Untersuchung gesprochen, wo es durchaus interessant sein kann, beispielsweise 1-5% des eigenen Portfolios mit Bitcoin auszustatten, um da eben so ein bisschen an der Renditeschraube zu drehen und das Risiko zumindest in Grenzen zu halten. Daraufhin gab es dann auf LinkedIn beispielsweise die Diskussion, ob man rebalancen sollte oder lieber die Bitcoin-Gewinne mitnehmen sollte. Die Diskussion können wir an der Stelle natürlich auch nicht führen. Definitiv auch eine spannende Debatte. Angenommen, man hat jetzt ein recht buntes Depot, wo viele verschiedene Aktien und ETFs drin sind, möchte es aber jetzt nochmal zusätzlich gegen Krisen absichern. So, da kommen ja jetzt Bitcoin und Gold in Frage. Und ja, angenommen, man hat jetzt ein ganz buntes Depot, wo viele verschiedene Aktien und ETFs drin sind, möchte es aber nochmal zusätzlich gegen Krisen absichern. Da ist es natürlich hilfreich, eine Assetklasse reinzupacken, die möglichst wenig mit dem Aktienmarkt korreliert, um das Risiko entsprechend zu senken. Inwieweit trifft das auf Gold und inwieweit trifft das auf den Bitcoin zu?
Ja, also Gold korreliert deutlich weniger mit dem Aktienmarkt als Bitcoin. Wobei man auch sagen muss, die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Aktienmarkt ist nicht signifikant. Das heißt, beide bewegen sich zwar gerne in dieselbe Richtung, aber es ist jetzt nicht so, dass Bitcoin steigt, weil der Aktienmarkt gut performt. Das ist so ein bisschen wie dieses Beispiel mit Störchen und Kindern. Es gibt eine Statistik, dass wo viele Störche leben, auch mehr Kinder geboren werden. Aber natürlich bringen nicht die Störche die Kinder, sondern Störche leben einfach in ländlichen Gebieten und dort werden mehr Kinder geboren. Das liegt aber an anderen Faktoren. Auch hier hat man im Prinzip dasselbe Prinzip. Also es ist eine Korrelation, aber keine Kausalität. Insofern sollte man natürlich diesen Vergleich Bitcoin, Gold, was korreliert mehr mit dem Aktienmarkt, mit Vorsicht genießen, aber man kann sich unterm Strich merken, wenn man ein Asset kauft, um die Volatilität an den Märkten abzufangen und um sich gegen fallende Kurse abzusichern, dann lieber Gold.
Genau, und das Ganze ist natürlich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, genauso wie alle anderen Inhalte dieses Podcasts, denn das, was wir hier besprechen, dient einzig und allein Ihrer Information und wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Judith, und dir danke ich recht herzlich für dieses spannende Gespräch.
Gerne.
Ja, und den Text zum Thema von Judith, den können Sie auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Und das war's auch schon wieder von uns. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.michijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Lukas Teppler und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.